Deutschlandfunk Kultur heute.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris.
Es war eine Riesenshow, mit der Kamala Harris diese Woche in Chicago offiziell zur Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten gekürt worden ist. Ex-Präsident Barack Obama kehrte dafür, wie gerade gehört, auf die große Politbühne zurück und prägte den Slogan »Yes, she can«. Und seine Frau, die ehemalige First Lady Michelle Obama, rührte mit ihrer Rede manche zu Tränen. Die Hoffnung sei zurück, erklärte sie und beschwor die Magie des Augenblicks.
Something wonderfully magical is in the air, isn't it?
Auch die Clintons traten auf, außerdem die Sängerin Pink, die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey, die Musiker Stevie Wonder und John Legend sowie die Lyrikerin Amanda Gorman. Beklatscht wurde auch US-Präsident Joe Biden auf dem Parteitag, wenn auch zum Abschied. Hatte denn dieser Parteitag für Sie etwas Historisches? Das habe ich Britta Waldschmidt-Nelson gefragt, Professorin für die Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Universität Augsburg.
Etwas Historisches, ja, das ist immer schwierig zu sagen, weil das bei fast allen Parteitagen so der Fall ist. Ich würde mal sagen, der eine Parteitag, an den dies vielleicht anknüpft, war der, in dem Barack Obama damals dann als Präsidentschaftskandidat ausgewählt wurde, weil er eben auch der erste Nicht-Weiße, ja, der erste afroamerikanische Kandidat war, den die Demokratische Partei oder den überhaupt eine der beiden Hauptparteien gekürt hat. Und da ist jetzt, sag ich mal, vergleichbar auch, dass in diesem Fall ja jetzt Kamala Harris als erste afroindische amerikanische Frau von dieser Partei jetzt ausgewählt wurde, als Präsidentschaftskandidatin anzutreten. Und was, sag ich mal, auch vielleicht ein bisschen historisch ist, ist die Tatsache, dass nach einer Zeit der immer geringer werdenden Hoffnung, dieses Rennen noch gewinnen zu können. Also spätestens nach diesem katastrophalen Interview, diese Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump im Juli, danach war ja die Stimmung der Demokraten auf dem totalen Tiefpunkt. Und dass sie da nochmal jetzt quasi die Kurve gekriegt haben und wirklich eine neue Hoffnung, also es ist ja gerade von sozusagen total Trübsal und down in the dumps zu euphorischer Aufbruchsstimmung, diese Wende innerhalb von wenigen Tagen, das ist schon, würde ich mal sagen, bemerkenswert. Ich bin als Historikerin immer mit dem Begriff historisch ein bisschen vorsichtig.
Ich habe ja schon einige Prominente auch aufgezählt, die bei dieser Riesenshow dabei waren. Und bei meiner Aufzählung waren die Weißen sogar in der Minderheit. Obama hatte als Präsident diesen Teil seiner Biografie nie in den Vordergrund gestellt. Und auch Kamala Harris sagt, sie wolle eine Präsidentin für alle Amerikaner sein. Aber war der Parteitag trotzdem da auch ein Meilenstein in der afroamerikanischen Geschichte?
Es waren sicherlich sehr viele auch Afroamerikaner da, vor allem eben ganz zentral die Obamas und Oprah Winfrey natürlich. Aber man darf ja nicht vergessen, dass auch viele andere Parteigrößen, die eben weiße Amerikaner und Amerikanerinnen sind, gesprochen haben. Unter anderem ja auch gerade die Leute, die vorher als potenzielle Vizekandidaten oder KandidatInnen im Gespräch waren, wie eben Gretchen Whitmer oder Josh Shapiro und andere, diese Mark Kelly, die haben ja alle auch ihren Auftritt gehabt. Nancy Pelosi als große und mächtige ehemalige Chefin des Repräsentantenhauses. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, wenn man sich die Liste der Speaker anguckt, dass die jetzt dominiert wurde von Afroamerikanern oder von Nicht-Weißen. Aber dass so viele dabei waren, liegt natürlich einfach in der Natur der Sache. Allein schon deshalb, weil halt ja auch Familienangehörige von Kamala Harris gesprochen haben, wie ihre jüngere Schwester Maya, die ja auch sehr eindrucksvoll nochmal belegt hat, eben den Werdegang ihrer Schwester und die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und insofern spricht das natürlich auch die Minority Communities verstärkt an. Und das ist für die Demokratische Partei extrem wichtig, ja, weil bei allen Wahlen ist es ja so, dass die Afroamerikaner die eine Gruppe in der amerikanischen Bevölkerung sind, die zum höchsten Grad die verlässlichsten Unterstützer der Demokratischen Partei sind. Die haben eigentlich immer in den vergangenen Jahren mit mindestens 85-90% demokratisch gewählt. Bei Barack Obama waren es sogar fast 98%. Und das ist ganz wichtig für die Demokraten, nachdem es ja jetzt einige Probleme gab, insbesondere wegen des Gaza-Konflikts, denn viele der jüngeren Afroamerikaner identifizieren sich sehr stark mit den Palästinensern, dazu kommen viele Arab Americans. Und da war halt natürlich immer, war oder ist zum Teil auch noch die große Sorge der Demokraten, dass wenn auch nur ein Bruchteil dieser Leute dann nicht zur Wahl geht, dann könnte das den entscheidenden Ausschlag für einen Wahlsieg Donald Trumps geben.
Im Zentrum stand natürlich die Rede von Kamala Harris. Was für ein Amerika ist es denn? Wir haben schon ein bisschen angesprochen, es ist ein diverses Amerika, ein buntes Amerika. Und ihre Herkunft und ihr Heranwachsen sind ja durchaus auch mit Obama vergleichbar. Also multiethnische Familie, die Mutter wird vom Vater früh verlassen. Gibt es dann noch weitere Gemeinsamkeiten?
Ja, also sicher, dass die Eltern zum Beispiel aus einem sehr, zwar aus armen Verhältnissen, aber aus hochgebildeten Verhältnissen kommen oder dass also die Eltern waren mit Universitätsabschlüssen. Da zeigt sich auch einfach wieder mal ganz klar, dass selbst wenn man nur moderate finanzielle Mittel zur Verfügung hat, ist Bildung nach wie vor einfach der größte Schlüssel zum Erfolg von Leuten, auch in der Politik. Denn da sind ja ganz viele Parallelen eben zwischen Obama und Kamala Harris. Das Wichtige, was ich an ihrer Rede sehr bemerkenswert fand, war eben nicht nur, dass sie ganz doll betont, sie will eine Präsidentin aller Amerikanerinnen sein, aber sie macht natürlich, hat sich sehr stark gemacht für Frauenrechte, ja, für das Recht auf Abtreibung, für soziale Gerechtigkeit. Sie hat immer betont, wie sehr sie sich zum Beispiel auch eingesetzt hat als Vizepräsidentin schon dafür, dass man eben die Medizinpreise in den USA, also für verschreibungspflichtige Dauermedikamentationen, dass das gedeckelt wurde. Sie will sich für den Erhalt von Social Security und Medicare und anderen Dingen stark machen. Also an vielen Punkten, sage ich mal, wo es Fragen der sozialen Gerechtigkeit gibt, auch den sozialen Wohnungsbau wollte sie ja massiv fördern. Da zeigt sich, sage ich mal, ihre liberale Seite. Was ich aber ganz besonders bemerkenswert an dieser Rede fand, war die Tatsache, dass sie so ein bisschen auf dieses Terrain auch gegangen ist, was normalerweise die Republikaner sehr gerne bedienen, nämlich der Patriotismus. Ja, also diese Idee, sie hat wirklich wörtlich in der Rede ja mehrfach gesagt, America is the greatest nation on earth. Ja, und sie hat auch wörtlich gesagt, the greatest privilege in the world is to be an American. Und hat immer wieder betont, also wie großartig Amerika ist, wenn man also diese Ideale dieser Verfassung macht. Sie hat auch immer wieder betont, wie unglaublich wichtig die Demokratie in Amerika ist. Natürlich auch, weil sie ja in der Rede auch ganz deutlich gemacht hat, welche Gefahr für die Demokratie ihrer Ansicht nach Donald Trump darstellt. Und es wurden ja auch sogar nochmal in einem Film diese Ereignisse des 6. Januars 2021 hervorgehoben, wo Donald Trump ja seine Anhänger dazu animiert hatte, das Kapitol zu erstürmen, wobei ja auch mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Aber diese sehr starke Betonung von Patriotismus und Proud to be American, das war was, was ich bemerkenswert finde. Und das war auch sehr klug politisch aus meiner Sicht.
Also man will den Patriotismus nicht mehr den Republikanern überlassen. Wie ist es mit der Familie? Da wurde ja nicht nur Harris Patchwork-Familie, auch die ihres Vizes Tim Walz mit den zwei Kindern, die das Paar nur durch künstliche Befruchtung bekommen konnte, das wurde ja sehr hervorgehoben. Wie wichtig war das?
Ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist und dass auch sicherlich nicht zuletzt deshalb Tim Walz ihr Vizekandidat jetzt geworden ist. Also zum einen sicher, weil er diese wirklich geniale Idee hatte, Trump als weird zu bezeichnen. Also allein darüber, über die kulturelle Bedeutung des Wortes weird könnte man lange sprechen. Also das war genial von ihm. Aber eben auch die Tatsache, dass er ja genau das verkörpert, was die Republikaner Kamala Harris und anderen Leuten vorgeworfen haben, die aus dieser urbanen Elite kommen und entweder keine oder wenige Kinder haben oder Patchwork-Familien und so. Da verkörpert ja Tim Walz genau das Gegenteil. Der ist ja so richtig der fundamentale, ländliche Midwestern-Papa, ja, so ein Dad, mit dem sich alle identifizieren können, der Highschool-Teacher war, der Football-Coach war, der also eigentlich all diese zentralen Werte der, sag ich mal, Mittelschicht oder auch vielleicht Lower Middle Class des mittleren Westens Amerikas verkörpert. Und das war sehr klug von Kamala Harris aus meiner Sicht, ihn als Vize zu nehmen. Denn sie, genauso wie Leute wie Gavin Newsom, Nancy Pelosi, auch die Obamas, stehen ja eher so für diese Elite, ja, die intellektuelle Küstenelite, mit denen die Leute aus dem mittleren Westen halt nicht so viel anfangen können. Es gibt ja auch schon, sag ich mal, sehr verbreiteten Anti-Intellektualismus. Und da war die Wahl von jemand, der wirklich so mit den Leuten so down to earth sprechen kann, das war sehr vorteilhaft, glaube ich.
Lassen Sie uns kurz zum Schluss noch mal auf den Kulturkampf Israel-Palästina kommen in den USA. Sie waren gerade ein halbes Jahr in Harvard, haben auch die Proteste palästinensischer Studierender erlebt. Können denn die Demokraten diese Wählerschaft wieder mobilisieren und wie gut schaffen sie es überhaupt, diesen Kulturkampf zu thematisieren?
Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation für die Führung der Demokratischen Partei. Die Situation ist durchaus ein bisschen vergleichbar mit damals 1968 mit der Vietnamkriegs Situation, wo es ja auch ganz entschiedene Gegner gab. Man darf ja nicht vergessen, dass auf der einen Seite die jüdische Bevölkerung in Amerika eine der wichtigsten Stützen, also auch finanziell, aber auch inhaltlich, die wichtigsten Unterstützer der Demokraten sind. Darum kann sich die Führerschaft der Demokratischen Partei absolut nicht leisten, irgendwie ihren unbedingten Support für Israel und auch für das Recht Israels auf Selbstverteidigung davon abzuweichen. Und das hat Kamala Harris ja in ihrer Rede auch ganz stark gemacht, dass sie dazu steht. Auf der anderen Seite hat Kamala Harris auch in ihrer Rede das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung thematisiert und versucht da auch eben den linken Flügel ihrer Partei und die jungen Afroamerikaner, die sich mit diesen Palästinensern identifizieren, einzuhegen, indem sie eben darauf drängt, dass Israel jetzt zu einem Friedensschluss kommen muss mit der Hamas, dass man einen Waffenstillstand kommen muss, und sie wird sich auch ganz dezidiert für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen. Das hat sie ja mehrfach betont.
Die Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson war das über den Parteitag der US-Demokraten, geschichtliche Parallelen und mögliche Folgen.